Gottesdienst vom 5.8.2018, diesmal mit Frau Prädikantin Ollech.
Ich wünsche euch allen einen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ihr habt bestimmt gemerkt, dieser Sonntag ist ein besonderer. Zum ersten Gottesdienst. Gott dient uns. Das sollte man sich mal bewusst sein. Gott will uns heute was geben. Das ist schon mal was ganz Tolles. Das Zweite, wir haben heute Israel-Sonntag und wir haben ein hochkarätiges Referententeam eingeladen. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist trotzdem schön, dass wir heute mehrere Leute zusammenfallen können. Wir haben hier auch den siebenarmigen Leuchter, der uns leuchtet, der uns die Bibel, die ja von den Juden kommt, uns auf den Leuchter stellen soll. Und ihr werdet merken, heute immer wieder kommen die Parallelen. Ja? Und unsere Landeskirche will das so und ich denke, ist auch gut so, dass man sagt, einmal im Jahr werden wir uns bewusst, wo unsere Quellen sind und wo wir unsere Wurzeln und Zusammenhänge haben. Und da möchte ich ganz besonders begrüßen, jetzt mache ich es mal nach dem Alter, heute mal die Ilse Hausmann, denn sie ist bei uns, würde man sagen, die Israel-Expertin. Und die Ilse Hausmann hat uns unseren Gast vermittelt, den Udi Lehavi, der gestern Abend ja schon so ein bisschen Streifzug durch die jüdische Geschichte gemacht hat, die moderne israelische Geschichte. Und er wird heute nochmal, später dann, darüber berichten, was seine Arbeit hier in Deutschland und auf der Welt ist, dass ihr einfach ein bisschen wisst, was macht er und seine Organisation. Und die Kollekte wird dann heute auch für Keren Hayasot, wofür er arbeitet, sein. Das sage ich jetzt schon mal im Voraus. Ja, und das war also der Nächste. Und dann haben wir noch die Predikantin, die Christine Ollech, die heute die Predigt hält und uns hier unterstützt und hilft. Und da sind wir auch sehr dankbar. Ja. So Predikanten haben wir auch ganz schön Stress. Ich schaue mal in der Zeitung und wenn ich dann lese, Ollech, 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 wow, wie macht ich das? Finde ich jetzt so ganz toll. Ja, und hätte ich es beinahe vergessen, gell? Jetzt bist du bei mir in der Reihe die jüngste, Margrethe, aber das macht nichts. Wieder mal die Margrethe Honold hier im Haus und hilft uns aus, weil wir ja mit Organisten oder dergleichen nicht mehr so gesegnet sind. Und dann ist es ganz toll, dass sie das immer wieder gerne macht. Genau. Vielen Dank.
Für alle noch.
Und jetzt noch das Wort zum Israel-Sonntag, was uns heute gegeben ist. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und dieses Volk, das Volk der Juden, das Volk Israel, stammt aus Psalm 33. Und wenn das Wort Gottes schon sagt, wir sollen dem Gutes wünschen, Wohltun, dann sollten wir es auch tun. Und das wollen wir tun in diesem Gottesdienst. Und jetzt miteinander das erste Lied singen.
Thank you.
mir ein ganz herzliches Guten Morgen. Schön, dass ich wieder mal da bin. Einziger Gott, du hältst deinem Volk Israel bis heute die Treue. Bis heute stehst du zu deinen Verheißungen. Bis heute ist dir Israel kostbar wie dein Augapfel. So wird es bleiben. Wir haben das lange übersehen. Wir haben lange gelernt, wir seien an Israels Stelle getreten. Und deine Liebe gelte nur noch uns. Gott, vergib uns unsere Blindheit und unsere Selbstgerechtigkeit. Segne die Anfänge neuen Verstehens. Lass uns Verbindendes entdecken und Israels Eigenständigkeit achten. Lehre uns Geschwisterlichkeit, die aus deiner Treue lebt. Amen.
Amen.
Und beim Propheten Jesaja heißt es: Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.
Amen.
Amen. Nun möchte ich mit Ihnen zusammen den 122. Psalm beten. Dazu haben Sie hoffentlich alle ein Blatt vor sich. Und ich würde Sie bitten, dass die Kapitel mit der 1 vorne dran die Frauen lesen und die 2er übernehmen dann bitte die Männer. Ich freute mich über die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem.
Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn.
Wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn.
Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses Davids.
Wünschet Jerusalem Frieden, es möge wohl gehen denen, die dich lieben.
Es möge Frieden sein über deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.
Um meiner Geschwister und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen.
Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen.
Dass mein Mann eine Liebe für Israel hatte, ist es eingestellt?
Das ist oben.
Dass mein Mann eine Liebe für Israel hatte, denke ich, ist allen ja hier bekannt. Es war ihm ganz wichtig, immer Versöhnung zu schaffen. Versöhnung mit den Menschen, die hier mal gelebt haben. Hier in Memmingen, im Kaisergraben, zum Beispiel die Rosenbaums. Und die Elisheva, die eigentlich, wie hat sie geheißen? Naja, also sie hat sich dann den Namen gegeben, Elisheva, die hat früher hier als Schulermädchen, ist sie mit einer deutschen Freundin in die Schule gelaufen. Und die deutsche Freundin hat ihr den Schulranzen getragen am Schabbat, weil am Schabbat, ja, sie wusste, dass die Kinder oder dass die Juden eben nicht arbeiten sollen. Und Schulranzen tragen war Arbeit. Aber das braune Gedankengut nahm immer mehr überhand in den Schulen. Die Lehrer waren immer mehr auf der Nazi-Doktrin eingestimmt. Die jüdischen Kinder wurden gehänselt, wenn es überhaupt dabei blieb, nur beim Hänseln. Auf jeden Fall, eines Tages hat die Elisheva mir erzählt, ihre beste Freundin, die immer ihren Schulranzen am Samstag, am Schabbat getragen hat, hat eines Tages den Schulranzen mitten auf die Straße gestellt und hat gesagt, ab heute trage ich dir den Schulranzen nicht mehr, du. Das war für sie ein Erleben, das war ein Zusammenbruch innerlich. Ja, und diese Elisheva, mit der haben wir dann Freundschaft geschlossen. Manfred war dann eben so, dass er gesagt hat, wir brauchen einfach Kontakt mit den Menschen, die eben so behandelt worden sind von uns. Und diese gute Elisheva hat mir dieses Gebetbuch geschenkt. Und daraus möchte ich heute ein Gebet vorlesen. Immer sei der Mensch gottesfürchtig in der Stille, bekenne die Wahrheit und spreche Wahrheit in seinem Herzen. Stehe früh auf und spreche Folgendes. Herr, Herr aller Welten, nicht im Vertrauen auf unsere Verdienste legen wir unser Gebet vor dich nieder, sondern deiner großen Barmherzigkeit wegen. Was sind wir? Was unser Leben? Was unsere Liebe und Milde? Was unser Verdienst? Was ist unsere Hilfe? Was unsere Kraft und Stärke? Was sollen wir vor dir sprechen? Ewiger, unser Gott, unser Vater, Gott. Solche Gebete sprechen die Juden und mit denen können wir einstimmen. Und wir danken dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass er uns gerufen hat und dass wir jetzt hier gemeinsam zusammen Freigottesdienst feiern dürfen. Amen. Amen.
Wir hören für den heutigen Sonntag die Lesung aus Markus Kapitel 12. Da heißt es ab Vers 28. Und es trat zu ihm, zu Jesus, einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Es ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da sah Jesus, dass er verständig antwortete, sprach und er sprach zu ihm: du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen diesem Wort Antwort geben und das in unserem Glaubensbekenntnis ausdrücken, mit welchem wir sagen, dass wir Gott lieben und unsere Kraft für ihn in der Nachfolge einsetzen. Wir sprechen gemeinsam.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Israel-Sonntag steht beim Propheten Jesaja im 62. Kapitel. Ich lese Ihnen die Verse 6 bis 12. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch dein Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen. Und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Gehet ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen Gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, das war schon immer so. Warum muss ich am Samstag den Fußweg kehren? Das war schon immer so. Warum holen wir die Milch beim Kircherbauer? Das war schon immer so. Warum gehen wir in die Osternacht? Das war schon immer so. Bestimmt wissen Sie selbst auch noch eine ganze Menge Beispiele für das war schon immer so. Manches macht ja auch durchaus Sinn und nimmt als feste Tatsache sinnlosen Diskussionen einfach ihren Spielraum. Bei manchem tut es gut, ab und zu einmal zu hinterfragen, es aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, eine neue Perspektive einzunehmen. Etwas, das auch schon immer so war, allerdings etwas ganz anderes, das haben Sie hier in Buxtach jeden Tag vor Augen. Fast alle Kirchen, und also wenn ich mich jetzt nicht ganz arg täusche, auch die Kirche in Buxtach, ist geostet, also nach Osten ausgerichtet. Stimmt schon, ja, weil ich bin ganz schlecht in Geografie, also ich hätte jetzt auch voll daneben hauen können, aber war mir fast sicher. Also wie gesagt, fast alle Kirchen sind nach Osten ausgerichtet und dazu gibt es mehrere Begründungen. Eine davon ist zum Beispiel, dass der Sonnenaufgang als Symbol der Auferstehung galt und deswegen die Längsachsen der Kirchen danach ausgerichtet wurden. Ebenfalls eine Begründung könnte sein, die Vision von Hesekiel, dass der Herr durch das Tor im Osten eingezogen sei und dieses infolgedessen für immer verschlossen bleiben solle. Und noch eine weitere Begründung, es gibt sicher noch ganz viele, aber eine weitere noch, die Prophezeiung Christi, dass der Menschensohn von Osten her zum Gericht erscheinen wird. Und natürlich die Ausrichtung nach Jerusalem. Viele Gemeinden blicken also ganz automatisch jeden Sonntag unbewusst nach Jerusalem. Und auch der heutige Predigttext lenkt unseren Blick dorthin, wenn er gleich beginnt mit O Jerusalem. Er meint damit nicht uns, sondern das Jerusalem am Ende des babylonischen Exils. Der Neubau des Tempels war im vollen Gang. Bescheidener als der zerstörte, aber immerhin, die Mauern standen schon. Die Stadt war noch ziemlich verlassen. Nur wenige waren bisher aus dem Exil zurückgekommen. Und die ersten Menschen, die auf den Mauern sichtbar werden, sind die Wächter. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe. Diese Stadt braucht von Anfang an Wächter. Damals schon und heute erst recht. Ich kann diese Prophetenworte nicht hören, ohne an das heutige Jerusalem zu denken. Jerusalem ist kompliziert. Nicht erst seit Präsident Trump die Verlegung der US-amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ankündigte. Wie keine andere Stadt ist Jerusalem Schauplatz des Nahostkonflikts und zugleich Heimat und Wohnort unterschiedlichster Menschen. Da verbieten sich einfache Antworten von vornherein. Ich weiß nicht, ob Sie den Dokumentarfilm 24 Stunden Jerusalem kennen. In diesem Film wurde mit 70 Kamerateams 90 Bewohner und Bewohnerinnen Jerusalems mit ihrem Alltag 24 Stunden lang porträtiert. Also 24 Stunden lang sind eine ganze Menge Leute, 90 Bewohnerinnen und Bewohner Jerusalems, an den Fersen gehangen. Das war ein Palästinenser zum Beispiel, der täglich den Checkpoint an der Mauer zwischen Jerusalem und Bethlehem passieren muss. Oder eine orthodoxe jüdische Siedlerfamilie. Eine linke israelische Friedensaktivistin genauso wie Christen und Christinnen und noch viele andere. Und heraus kam ein sehr vielgestaltiges Porträt dieser Stadt. Voll alltäglicher Momente, voller Widersprüche und voller Sehnsüchte. Jerusalem braucht Wächter. Das wusste schon Jesaja, Tag und Nacht. Und die sollen sich keine Ruhe gönnen. Und die sollen auch Gott keine Ruhe lassen. Und uns Christen darf Israel keine Ruhe lassen, weil Israel und Jerusalem Heimat für Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt ist. Ganz physisch als sichere Heimat, aber eben auch religiös. Nicht ohne Grund endet der jüdische Sederabend und der Versöhnungstag mit dem traditionellen Wunsch nächstes Jahr in Jerusalem. Wenn wir Christen vergessen, welche wichtige Rolle Jerusalem für Menschen in der ganzen Welt spielt, dann vergessen wir auch unsere Wurzeln und unsere Verantwortung. Nicht, dass wir die Wächter Jerusalems wären, die hier vom Propheten aufgerufen werden. Nein, die jüdische Tradition hat in den Rabbinern und den jüdischen Gelehrten diese Wächter wiedererkannt. Sie sollen sich Tag und Nacht um Gerechtigkeit und die rechte Auslegung der Tora kümmern. Und auch Gott in den Ohren liegen. Sie sollen Wächter auf den Mauern sein, die sich und Gott Tag und Nacht keine Ruhe lassen und nach dem Wohl der Stadt und ihrer Menschen suchen. Stellen wir uns doch einmal bildlich neben diese Wächter auf die Mauer. Allerdings mit einer etwas anderen Blickrichtung, denn unser Blick muss zu uns selber in unsere eigene Richtung gehen, vor unsere eigene Haustür sozusagen. Welche Steine müssen da weggeschafft werden? Sind wir wachsam genug, was den immer stärker werdenden Antisemitismus in Deutschland anbelangt? Viel zu oft lesen wir in der Zeitung von Übergriffen auf Menschen jüdischen Glaubens, weil sie die Kippa tragen oder sonst Zeichen ihres Glaubens tragen. An Schulen, auf der Straße, in öffentlichen Gebäuden. Wachen wir genug darüber, solchen Stimmen mit Vernunft und Entschiedenheit entgegenzutreten? Sind wir wach genug, nicht selbst in Klischees über Juden, Jüdinnen und das Judentum zu verfallen? Erinnern wir uns gegenseitig genug daran, dass das alte, unsägliche Muster vom zornigen Gott des Alten Testaments und dem liebenden Gott des Neuen Testaments doch endlich überwunden ist? In diesem Sinne sollen auch wir Wächter und Wächterinnen sein, die sich keine Ruhe gönnen
um Judenfeindlichkeit in allen Varianten zu überwinden. Aber halt, jetzt sind wir ein bisschen vorschnell zu den Wächtern auf die Mauer geklettert und haben auch gleich eine Aufgabe für uns gefunden. Aber ursprünglich, im biblischen Sinn, haben wir in dieser großen prophetischen Szenerie einen ganz anderen Platz. Nicht auf der Mauer, sondern vor den Toren der Stadt, bei den Völkern. Diese Prophetenrede spannt einen ganz großen Horizont auf. Er fängt bei Jerusalem an und gelangt mit wenigen Worten bis an die Enden der Erde. Und in dieser Vision kommen die Völker, also alle außer Israel, Schritt für Schritt mit ins Bild. Das hat sich so angehört. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Wir stehen nicht im Zentrum dieses Bildes. Im Zentrum dieser Rede stehen die, die die Steine wegräumen und die ein Zeichen für die Völker aufrichten sollen. Wir neigen dazu, diese visionäre, prophetische Aufgabe ganz schnell auf uns als Kirche zu beziehen. Uns kommt hier aber erst einmal eine ganz andere Aufgabe zu, nämlich erst einmal zu hören, und zwar von weiter weg. Nicht von den Mauern Jerusalems her, sondern von den Enden der Erde. Das ist für uns vielleicht erst einmal eine ungewohnte Rolle. Im Blick auf unsere Wurzeln im Judentum heißt es, als Christ erst einmal hinhören. Der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Hören ist also das Erste, was wir zu tun haben. Und dann Gott zu loben für dieses Zeichen der Hoffnung. Und dazu gehört auch wahrnehmen, was dem anderen heilig ist. Unterschiede respektieren, Gemeinsamkeiten entdecken. Und da, denke ich, sind wir noch mitten auf dem Weg. Noch längst nicht alle Steine sind aus dem Weg geräumt. Es gibt eine bedeutende Entwicklung im christlich-jüdischen Dialog in den letzten Jahren, die leider nicht so sehr bekannt ist, und auch ich habe erst davon gehört, als ich mich jetzt mit dem heutigen Gottesdienst beschäftigt habe. Gemeint sind zwei bedeutende, wegweisende Erklärungen von jüdischer Seite. Am 10. September 2000 veröffentlichten mehr als 200 jüdische Gelehrte und Rabbiner in der New York Times eine ganzseitige Stellungnahme. Und diese prominenten Vertreter des liberalen Judentums gehen in ihrer Erklärung ganz beeindruckend auf uns Christen zu. Sie erkennen an, dass sich die kirchliche Wahrnehmung des Judentums grundsätzlich verändert hat. Weg von der Besserwisserei und Überheblichkeit hin zum Lernen und Hören auf das Judentum. Da hat ein echter Dialog begonnen. Und vor gut 2 Jahren folgte dann eine ebenso bahnbrechende Erklärung von orthodoxen Rabbinern. Darin werden die Unterschiede zwar nicht eingeebnet, aber es werden Brücken gebaut. Sie schreiben, wir glauben, dass Gott viele Boten nutzt, um seine Wahrheit zu offenbaren. Und weiter, wir Juden und Christen haben viel mehr gemeinsam, als uns trennt. Den ethischen Monotheismus Abrahams, die Beziehung zum einen Schöpfer des Himmels und der Erde, der uns alle liebt und umsorgt, die jüdische Heilige Schrift, den Glauben an eine verbindliche Tradition, die Werte des Lebens, der Familie, mitfühlende Rechtschaffenheit, der Gerechtigkeit, der unveräußerlichen Freiheit
universeller Liebe und des letztendlichen Weltfriedens. Und inzwischen gibt es sogar noch eine weitere Stellungnahme. Und ich muss sagen, mich bewegen solche Dokumente, weil ich finde, es sind Meilensteine im Dialog. Diese Schritte aufeinander zu machen Mut und lassen mich hoffen. Da kommt es am Ende dann nicht mehr darauf an, ob die Kirchen nach Osten ausgerichtet sind oder nicht. Es kommt auf die Ausrichtung unserer Herzen an. Als Wächter gegen judenfeindliche Worte und Taten bei uns, als Hörende auf die Verheißung des Propheten für das schwer umkämpfte Jerusalem: Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, dein Heil kommt. Wir spielen dabei eine schöne Rolle, nämlich die, die Gott für diese große Friedensvision loben und preisen dürfen. Amen.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus.
Amen.
Amen. Amen. Thank you.
für deine Predigt. Jetzt möchte ich den Uli Gehabi bitten, dass er ein bisschen in maximal 10 Minuten, ich hoffe, das geht, über Ken Hayasot uns berichtet, damit ihr dann auch wisst, wofür ihr Kollekte geben könnt. Also, bitteschön.
Ja, die Zeit läuft. Shalom, guten Morgen.
Shalom, Shalom.
Boker Tov. Es ist schön, hier zu sein. Ein paar bekannte Gesichter sehe ich schon, die auch gestern Abend hier gewesen sind. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für die wichtigen Worte, die Sie uns alle auf dem, mit denen wir uns alle auf dem Weg begleitet fühlen können. Weil es fordert uns alle auch ein bisschen aus. Also es ist nicht nur leere Worte, sondern mit Inhalt, und wer das nicht weiß, ich glaube, das ist hier aufgenommen, dann kann man das also auch nochmal hören. Dafür vielen Dank. Es ist nicht so einfach, hier zu stehen als Vertreter einer jüdischen, israelischen Organisation, der seit über 98 Jahren besteht. Also 2020 werden wir 100 Jahre alt. Ja. Mit der Aufgabe, Juden zurück nach damalige Palästina, heutige Israel, zu führen. Und das mit einem großen Engagement. Zum allem aber erst war es also die jüdische Welt, das sich dafür eingesetzt hat. Und diese Poster, die Sie auch sehen, der 1975 entstanden, steht also, we are part of, wir sind ein Teil von euch und ihr seid ein Teil von uns. Es spricht eigentlich oder soll den jüdischen Volk ansprechen. Ich bin aber froh, dass wir den Weg gefunden haben, zusammen auch mit christlichen Organisationen Zusammenarbeit. Hier in Deutschland vor allem, das ist ein wirklich für uns eine wunderbare Geschichte, weil wir merken, dass die Wächter Israels und die Wächter Jerusalem sind tatsächlich da und die unterstützen die Stadt Israel, wo immer sie können. Gestern wurde es auch gesagt, dass die internationale christliche Botschaft also nach Israel eingezogen ist in die 80er Jahre, 1980, sie werden also 48 Jahre feiern, also 2020. Also das waren wirklich die Zeiten, wo man auch was machen muss, also, oder nicht nur darüber sprechen, sondern auch selber was machen muss. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass nicht nur die Worte von Gelehrten, von der christlichen bzw. von der jüdischen Welt auf die Welt gesetzt worden sind, sondern auch die Taten und die Taten. Das ist das, was uns, den einfachen Menschen auch bewegt, das, was wir in unserer Umgebung auch machen können. Und wir kehren es so als Organisation, also die Hauptaufgabe war bis zur Entstehung von Israel 1948 jüdische Menschen nach Palästina oder nach Israel auch zu bringen. Wir haben es mit großem Engagement gemacht, also über 3,5 Millionen jüdische Menschen sind durch die Arbeit von Keren Hayesod und die Jewish Agency nach Israel gekommen und dafür sind wir auch sehr, sehr stolz. Die Knesset Israel, das Parlament in Israel, hat Keren Hayesod 1956 auch beauftragt, als Sammelorganisation eine offizielle Stellung auch gegeben, als die einzige Organisation, der Geld für das Staat Israel in der ganzen Welt auch sammeln kann oder darf im Namen des Staates Israel. Wir sind also keine Rechte, nicht die rechte oder die linke Hand, also von der israelischen Regierung, sondern von den israelischen Menschen, die in Israel leben. Und deswegen sind unsere Projekte heute nicht nur die Alia, das sind auch die Integration von den neuen Einwanderern, weil das bringt nicht so viele Menschen nach Israel zu bringen, aber nicht die Möglichkeit geben, Hebräisch zu lernen, einen Beruf zu erarbeiten. Oder dass wir uns sagen, nein, es gibt nur die jüdischen Menschen in Israel. Wir als Organisation, wir sind für alle Menschen in Israel. Und so haben wir Projekte, die für jüdische Kinder gerichtet sind, Projekte, die für arabische Kinder gerichtet sind und auch Projekte, wo es geht, in Städte wie Akko, Ramle, Lod, wo die Bevölkerung gemischt ist, auch also gemeinsam miteinander, weil wir glauben, dass nur diese gemeinsamen Projekte Israel zu einem friedlichen Leben miteinander auch führen. Also dass man wirklich sieht, dass wir eine Gesellschaft sind mit einer jüdischen Mehrheit, weil das ist und bleibt unsere Stadt, aber auch, dass die Minderheiten in Israel leben können, ohne zu fürchten, dass sie dann keine Teil der Gesellschaft sind. Was mich aber persönlich auch bewegt, das ist dann die Tatsache, dass wir es nicht geschafft haben, viele Holocaust-Überlebende heutzutage die Möglichkeit, ihr Abendsleben also in Würde zu verbringen. Viele sind also nach dem 90er Jahre, als die neuen Zuwanderer und Einwanderer nach Israel gekommen sind, aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen, die nicht in dem Vertrag damals mit Deutschland gewesen sind. Viele von denen haben also auch den Holocaust überlebt und leben heute leider nicht so, wie sie ihr Abendleben verbringen müssen. Ich selber bin ein Sohn, ein Holocaust-Überlebende. Meine Mutter ist in Warschau geboren. Und während des Krieges war sie dann ein Teil der Gruppe von Mordechai Anilewitsch, die bei dem Warschauer Ghetto-Aufstand teilgenommen hat. Von daher bin ich auch ein sehr stolzer Sohn von meiner Mutter, die leider 1999 gestorben ist. Aber ihr Wunsch war es immer nach der Befreiung, weil sie danach noch Majdanek überlebt hat und Tschenstochow. Ihr Wunsch war es immer, eine Versöhnung auch mit Deutschland also auch zu machen. Sie hat sich also im Kibbutz immer junge Menschen aus Deutschland getroffen, ihre Lebensgeschichte, etwas länger als 10 Minuten, also hat die Leute auch also zu sich nach Hause eingeladen, um mit ihr eine Tasse Kaffee mal zu trinken. Und da entstanden sehr gute Freundschaften, die bis ihren Tod auch gehalten haben. Und deswegen, also wenn ich hier auch in ihr Namen stehe und sage, also das ist unsere Aufgabe, diese Beziehungen zwischen Israel und Deutschland, zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Deutschen und Israelis auch zu vertiefen, dann stehe ich hier als stolzer Mann, der von seiner Mutter gelernt hat, dass wir können es schaffen und wir können es auch gemeinsam schaffen, dass die Menschen in Israel es besser geht. Und deswegen freue ich mich auch, nicht nur hier zu sein, sondern dass man sagt, ja, es gibt also hier jeden August einen Israel-Sonntag. Dass man das gerade gewählt hat, dass die Leute im Urlaub sind, also das ist ein bisschen schwierig, aber man kann nicht immer alles richtig machen. Man muss auch sehen, also, dass man hätte es also auch besser machen können. Aber es ist keine Kritik, sondern eine Tatsache, dass wenn die Leute im Urlaub sind, die sind vielleicht nicht da, obwohl hier heute so voll ist. Also da bin ich darüber auch sehr, sehr froh. Ich habe hier Informationen, also ein bisschen über Keren HaYesod. Sie dürfen es auch gerne mitnehmen. Ich möchte aber vielleicht auch noch, wenn jemand sagt, also okay, wir machen heute die Kollekte für Israel, aber ich will Israel noch ein bisschen mehr unterstützen, ob sie dann eine Spende für Israel machen können, beziehungsweise ob sie dann einen kleinen Dauerauftrag, also auf das, was sie machen können, auch für den Menschen in Israel. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns alle noch eine erlebnisvolles Sonntag, aber vor allem, und ich komme zurück auf das, was Sie gesagt haben, nochmal nachdenklich und das zu verarbeiten, was uns heute mitgeteilt wurde. Toda rabba, vielen Dank und vielleicht nächstes Jahr sehen wir uns wieder.
Habe ich bin begeistert von dir. Ich kenne dich ja erst seit gestern Abend, aber mit deiner authentischen Art und mir hat es gestern schon gefallen und jetzt, ich bin fasziniert, wie man in kurzer Zeit auch wichtige Sachen sagen kann. Dafür herzlichen Dank. Du wirst mir und hoffentlich anderen in guter Erinnerung sein und wir wollen dir eine Kleinigkeit geben. Du sollst auch Memmingen und uns in guter Erinnerung haben. Ich habe hier so ein Blechkübel, das ist so Tradition in Memmingen. Du kommst auch ein bisschen zu spät. Das sind die Memminger Heimatfeste, das Kinderfest und der Fischertag.
Das Fischfest.
Ja, genau. Und aus dem Stadtbach werden die rausgefischt. Ich habe hier noch ein paar Stadtbachkiesel und ein bisschen Stadtbachwasser. Und dann noch den Memminger Mau, also den Mond, den haben wir in Memmingen gepachtet und wir erlauben es, dass alle abends ihn anschauen dürfen, auch die in Israel, aber es ist ein Memminger Mond, ja? Und den habe ich dir hier in Schokolade. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, und dann möchte ich einen Dank anschließen. Liebe Christine, dir vielen Dank. Wir wissen, dass du schon die Koffer gepackt hast und dann ganz schnell in den Urlaub gehen wirst, den du dir sicher verdient hast. Und deshalb danken wir dir ganz besonders, dass du noch nach Rucksack gekommen bist. Ja. Dir einen guten, erholsamen Urlaub. Ja. Und dann habe ich noch jemand hinter mir, so leicht versteckt, liebe Margit. Die Margit ist ja hier aufgewachsen und lebt jetzt in Wohlingen und sie hat am 1. Juli ein großes Jubiläum gefeiert. Sie macht nämlich schon seit 50 Jahren Orgeldienst. Das muss man sich mal vorstellen. 50 Jahre, fast jeden Montag. Und nachdem du uns auch immer wieder wirklich viel geholfen hast, bis heute, immer wieder hilfst, habe ich gesagt, also jetzt kriegst du was von mir. So. Also wenn du dann die Blüten zählst, also ich hoffe, das sind mindestens 51. Und das hat Symbolkraft. Ich hoffe, solange du noch spielen kannst und dass wir immer wieder mal dich hier erleben am Klavier. Das ist so der kleine Wunsch, weil wir ja immer auf der Suche nach irgendwelchen Organisten, musikalischen Leuten sind. Also ganz, ganz herzlichen Dank, weiterhin viel Freude bei der Arbeit. Ja, und jetzt habe ich noch ganz kurz zu sagen, die Kollekte der letzten Woche war insgesamt 144 Euro. Vielen Dank. Gott segne die Geber und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte, wir haben das im Kirchenvorstand beschlossen, ist für Kirchen Heilsort. nicht, wie auf diesem Zettel da steht, ne, weil das war schon gedruckt, wo wir es im Beschluss gefasst haben. Und nächsten Sonntag ist Gottesdienst in Buxheim um 10.30 Uhr mit Prädikant Steiner. Und die Visionsgaben heute August sind dann für die Christusträger. Ich hoffe, alles bekannt. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen. Jetzt darfst du.
Ich möchte auch dir Dank sagen, lieber Walter. Ein Glück, dass wir dich haben. Ich habe noch ein Gebet aus diesem Büchlein. Mein Gott, bewahre meine Zunge vor Bösem und meine Lippen, dass sie nichts Trügliches reden. Denen, die mich schmähen, lass meine Seele schweigen und gleich dem Staube sei sie demütig gegen alle. O öffne mein Herz durch deine Lehre und deinen Geboten, eile meine Seele nach und aller derer, die gegen mich Böses sinnen, Rat und Anschlag zerstöre und verteile ihre Sinnen. Tue es um deines Namens, um deiner Rechten, um deiner Heiligkeit, um deiner Lehre willen, auf dass deine Lieblinge gerettet werden. Hilf mit deiner Rechten und erhöre mich. Mögen wohlgefällig sein meines Mundes Worte und meines Herzens Sinnen vor dir, ewiger, mein Hort und Erlöser, der Frieden stiftet in seinen Höhen. Er lasse walten Frieden über uns und über ganz Israel. Darauf sprechet Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam noch das Vaterunser beten, wie Jesus uns gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Die kommende Woche in diesen Sommermonat mit dem Segen Gottes. Möge dann und wann deine Seele aufleuchten im Festkleid der Freude. Möge dann und wann deine Last leicht werden und dein Schritt beschwingt wie im Tanz. Möge dann und wann ein Lied aufsteigen vom Grunde deines Herzens, den Tag zu grüßen, wie die Amsel den Morgen. Möge dann und wann der Himmel über deine Schwelle treten. So segne und behüte uns alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns.
Kreuz.